Das Corona-Wumms-Programm. Deshalb heißt das Programm auch Konjunkturprogramm und hat im Titel keinen Bezug zu Corona. Dieses Konjunkturprogramm war in weiten Teilen sogar seit Jahrzehnten überfällig. Corona macht nur unumstößlich sichtbar, an welchen Positionen Deutschland, aber auch die gesamte globale Wirtschaft krankt. Ein Zinssystem ohne Zinsen, eine immer weiter fortschreitende wirtschaftliche Spaltung auf diesem Planeten in Reich und Arm. Und diese wird gezielt befeuert durch eine soziale Spaltung, durch einen neuen Rassismus, den Sozialrassismus, wie wir ihn in Deutschland mit der Agenda 2010 und den sogenannten Hartz-Gesetzen erleben. Es ist gut zu sehen, wie Verschwörungspraktiker sich selbst eingestehen müssen, dass ihre verdeckten Fakten nicht mehr als Fake News oder als böse Verschwörungstheorie einiger Spinner stigmatisiert werden können. Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, der sagte am 4.6.2020 im Deutschlandfunk in der Sendung Informationen am Mittag, er sei positiv überrascht, dass die Bundesregierung nicht den Lobbyinteressen nachgegeben hat und keine Verbrenner subventioniert. Nun, so ganz richtig ist das nicht. Aber es ist zumindest eine direkte Bestätigung der Verschwörungstheorie, dass Lobby die Politik bestimmt. Und die Verschwörungspraktiker bekommen einen immer schwereren Stand. Geld ist nicht das Problem. Wenn wir ein Problem auf dieser Welt nicht haben, dann ist es Geld. Das noch immer währende Problem ist, dass die Staaten auf dem sogenannten Finanzmarkt, also bei Spekulanten, Geld leihen. Die Rettungsschirme für Banken und Konzerne der letzten Jahre, sogar Jahrzehnte, basieren auf dieser undemokratischen Methode des Geldschöpfens. Und Gebilde wie Eurogruppe, Troika oder ESM sind weder demokratisch gewählt, geschweige denn kontrolliert. Denn die sind nicht einmal justiziabel. Aber schauen wir uns diese krude Mischung aus Ehrlichkeit und Gehorsam gegenüber den Kapitaleignern einmal genauer an. In der Einleitung heißt es, Zitat, diese Krise wird einschneidende Veränderungen bewirken. Deutschland soll gestärkt daraus hervorgehen. Damit dies gelingt, müssen viele Aufgaben bewältigt werden. Deutschland wird kurzfristig in einem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket die Konjunktur stärken, Arbeitsplätze erhalten und die Wirtschaftskraft Deutschlands entfesseln. Im weiteren Verlauf auftretende wirtschaftliche und soziale Härten abfedern, Länder und Kommunen stärken und junge Menschen und Familien unterstützen. Zitat Ende. Juristisch und in der Politik, ja, ist die Reihenfolge der Aufzählung eine Beschreibung der Rangfolge, also der Wichtigkeit des Sachverhalts und stellt somit eine Hierarchie dar. Die vorherige Aufzählung sagt alles und legt eindeutig den Rang fest. Ein Zukunftspaket soll Deutschland, zitiere, seine Rolle als weltweiter Spitzentechnologieexporteur durch insbesondere digitale Zukunftsinvestitionen und Investitionen in Klimatechnologien stärken und das Gesundheitswesen stärken und den Schutz vor Pandemien verbessern. Zitat Ende. Das wird ein spannender Bereich. Die Innovationen, die finden in weiten Teilen nur noch in mittelständischen, unternehmergeführten Firmen statt. Die Konzerne und der Mittelstand mit Investoren, die haben ihr Tafelsilber längst verscheuert, Innovationen verschlafen oder sogar verhindert. Oder in der Flucht nach Fernost ihr Profitmaximierungsheil gesucht. Die Bereiche Automobil, Kommunikation, Digitalisierung, Energie sprechen seit mehreren Jahrzehnten eine deutliche Sprache. Und sonst? In seiner internationalen Verantwortung wird Deutschland Europa unterstützen und Hilfe für ärmere Länder leisten. So steht es dort. Vielleicht sieht diese Unterstützung für Europa, denn dort steht nicht EU, so aus, dass man mit Russland einen ernsthaften Dialog beginnt und Griechenland, Italien, Spanien in der Migrationsfrage nicht am langen Arm verhungern lässt. Aber jetzt zur Praxis dieses Programmes. Überschrift: Die Konjunktur stärken und die Wirtschaftskraft Deutschlands entfesseln. Hier wird schon im Kopf eine neoliberale Legende aufgebaut, die Fréming nicht besser dokumentieren kann. Die Wirtschaft entfesseln. Ist unsere Wirtschaft gefesselt? Mit Steuersparmodellen, Cum-Ex, Cum-Cum oder mit 81 Milliarden Euro operativem Gewinn der 100 umsatzstärksten Firmen in Deutschland, vorneweg beim Gewinn die börsennotierten Volkswagen, vor der Deutschen Telekom, Siemens, BMW und Daimler. Da kann man wohl nicht unbedingt von gefesselt reden. Oder war bei den Gewinnern der Krise. Seit Oktober 2019 reden alle Wirtschaftsmedien und Verbände von der kommenden Rezession. Völlig ohne Corona. Oder war man bei einem Hellseher? Mehr wundern würde es mich nicht, denn Börse ist mindestens zu 50% Psychologie, also Manipulation und esoterischer Glaube. Kurt Biedenkopf mahnte, die Wirtschaft müsse in der Gesellschaft wieder eine dienende Haltung einnehmen. Mehr muss man dazu nicht sagen. Und Geld? Geld gibt es nur bei Angst vor Wähler oder der Lobby. In den 57 Punkten dieses Papier blitzt in einigen Ecken viel Ehrlichkeit durch. Es bleibt aber eines einer wirtschaftskonformen repräsentativen Demokratie. Und hier nur einige wichtige Eckpunkte. Absenkung der Mehrwertsteuer. Ob sie in dieser zeitlichen Begrenzung überhaupt einen Effekt hat, ist umstritten. Für den Verbraucher allemal. Die Rabattschlachten wie "Wir schenken Ihnen die Mehrwertsteuer" kennen wir alle. Die meisten Produkte haben einen Preis, der die Erstellungskosten und einen kalkulierten Gewinnaufschlag eben nicht wiedergibt. Das sind politische Preise. Und das gilt für den Joghurt ebenso wie für das Auto. In Deutschland zahlt der Verbraucher sowieso oft die höchsten Preise für eine Ware, die am Weltmarkt billiger zu haben wäre. Nur er hat keine Chance, diese einzuführen, oder es ist so umständlich mit Bürokratie, Zöllen und Abgaben belegt, dass es sich kaum lohnt. Ob der Verbraucher auch nur einen Cent von der geringeren Mehrwertsteuer sehen wird, muss sich erst noch zeigen. Die großen Einzel-, Versand- und Lebensmitteldiscounter könnten das per Kassensystem recht einfach und schnell umsetzen. Im Lebensmittelbereich werden die Verbraucher davon in der Masse keine 50 Euro haben. Jedenfalls nicht die, die sowieso jeden Cent umdrehen müssen. Und die, die oft und viel einkaufen, denen ist der Preis sowieso egal. Sie werden kein Schnäppchen mehr kaufen. Der Handel wird mit Hinweis auf die Umstellungskosten diese Differenz für sich einfordern. Und das Handwerk kommt heute schon mit den Aufträgen kaum nach. Ja, und die Frage mit und ohne Rechnung, die bleibt bestehen. Wie will man das überwachen? Etwa so wie die Umstellung von D-Mark auf Euro? Da gab es den statistischen Warenkorb. Der wies in der Umstellung kaum Ausreißer auf. Aber alles drumherum, zum Teil exorbitant. Als ein Negativbeispiel sei hier nur ein guter Teil der Gastronomie genannt. Und jeder Euro, der an der Nichtweitergabe dieser Absenkung eingesackt wird, kann als Preisnachlass im Export genutzt werden. Ohne einen Cent des Gewinns zu schmälern, wird die Exportblase noch befördert. Der inländische Kunde zahlt diesen Rabatt für das Ausland. Und in die Reihe dieser versteckten Subventionierung der Kapitaleigner lässt sich die Verschiebung der Verlustrückträge und Fristverlängerung bei Einfuhrumsatzsteuer sowohl die Sonder-AFA einreihen. Und fast 10% dieses Paketes frisst die leise Korrektur des EEG-Wahnsinns. Auch hier hat der Verbraucher kaum einen Effekt. Im Gegenteil. Er zahlt dieses unsinnige Versprechen des Staates an die Stromoligarchen und Energiewarlords dann nicht direkt, sondern per Steuersäckel. Und der schnelle Neustart nach einer Insolvenz, der ist seit Jahrzehnten fällig. Der wird allerdings nur halbherzig angegangen. Auch die attraktive Möglichkeit der Mitarbeiterbeteiligung, das ist ein Mittel, das Rohrkrepierer schaffen kann, wie einst die Ich-AG, könnte für die neuen Mitinhaber enden wie die Riester-Rente. Überbrückungshilfe, Kurzarbeitergeld sind der berechtigten Angst vor dem Wähler geschuldet. So eher ein Ausdruck von Selbstschutz der GroKo, aber sicher keine nachhaltige sozialdemokratische Politik. Und wie Lobby funktioniert, das zeigt der Part, der sich mit Forstwirtschaft befasst. Die Bauern kommen darin gar nicht vor. Wohl aber die Holzindustriellen, die seit 3 Jahrhunderten einen Wald zur Plantage umgebaut haben. Und dafür gibt es 700 Millionen. Die Stärkung der Kommunen ist wichtig. Aber hier wird versäumt, einen Strukturwandel zu beginnen. Jetzt wird versucht, mit einem Pflasterteppich auf den Wunden der Bundespolitik an den Kommunen die ärgsten Entzündungen und Eiterbeulen zu verdecken. Alleinerziehende und Azubis sind wieder Beispiele der wirtschaftskonformen Politik. Nicht der Azubi wird gefördert, sondern sein Unternehmen. Hier fehlt der wichtigere Part. Und Alleinerziehende sollten besser einen Solidargehalt bekommen, statt Almosen zur Überbrückung. Denn sie leisten eine gesellschaftlich wertvolle Arbeit als Eltern oder Elternteil für unser aller Zukunft. Und dieses völlig unabhängig von der Berufstätigkeit. Die Sozialindustrie, die bekommt auch ihren Happen ab. Flottenaustauschprogramm sozial und mobil. Beschert der Caritas und Co. neue Autos und der Autoindustrie Umsatz. Und die immer noch unterbezahlte Pflegekraft bekommt zum Klatschkonzert jetzt ein neues E-Auto. So wurde zum Beispiel die Abgas-Sonderuntersuchung für den Diesel erfunden, um vor Jahren mal VW zu retten. Besondere Leckerbissen finde ich in der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes mit der Steuer-ID als verwaltungsübergreifende ID-Nummer. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Gräber-Gesundheitskarte und ID per Personalausweis werden jetzt wieder auf die Agenda gesetzt. Hier wird von einer dritten Stelle gesprochen, die nicht benannt ist. Eine Kontrollinstanz und Transparenz findet man in Ausführungen nicht. Grundrechte ignorieren macht auch durchaus Freude, zumindest denen, die davon profitieren. Und mit dem Zukunftsprogramm Krankenhäuser, da muss man nun die Fehler und Versäumnisse zum Schutz der Bürger schleunigst nachholen. Ob die 3 Milliarden dazu reichen, das ist zu bezweifeln. Die 750 Milliarden Euro im EU-Programm und Schurprogramm EIB und ESM sind für die Bundesregierung schon beschlossene Sache. 300 Euro für jedes Kind ja auch. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob dieses Gießkannenprinzip zielführend ist. Jedenfalls ist es eine Geste für die ärmeren Kinder. Dieser Betrag soll auch in der Grundsicherung nicht abgezogen werden. Aber ALG II ist keine Grundsicherung. Und arme Rentner und die, die ihren 450-Euro-Job verloren haben, die erhalten weiterhin nichts als den Hinweis auf Tafeln und Flaschen sammeln. Höchstens so eine Placebo-Forderung wie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes nach 100 Euro mehr. Etwas über 60% des Steueraufkommens zahlt der Bürger direkt über seine Tasche. Von Lohnsteuer bis Mehrwertsteuer. Von den geplanten 130 Milliarden allerdings landen bei ihm mit Ach und Krach circa 23 bis 25 Milliarden. Also keine 20% dieses Paketes. Aber nur angesichts der drohenden sozialen Verwerfungen. Und nun könnte man einwenden, Viele Ausgaben kämen dem Bürger aber zukünftig zugute. Ja, richtig. Dieses aber fast allesamt nur deshalb, weil man in der Vergangenheit diese Bereiche nicht angefasst oder teilweise totgespart hat. Von Digitalisierung bis Katastrophenschutz. Diese Gelder, die wanderten in Subventionen für Kapitaleigner, Rettungsschirme, Beraterverträge oder Flop-Projekte, die sich als Millionengräber auftaten. Das Fazit: Politik für die Reichen mit ein paar Pflästerchen für die Armen, damit die nicht zu sehr aufbegehren oder es nicht erst lernen können. Ein Trauerspiel für eins der reichsten Länder dieser Erde und eine repräsentative Demokratie. Vielleicht brauchen wir im Herbst einen neuerlichen Pandemieausbruch, der dann auch die Politik so in Angst und Schrecken versetzt, dass ihnen der Souverän aufs Dach steigt, dass sie ihren Amtseid ernst nehmen. Oder er hebt den Souverän aus dem Sofa und bei der Wahl wählt er andere Politiker und eine andere Politik oder wird selbst aktiv. Das wäre mein Wunsch.